Guten Morgen auch von meiner Seite. Warum ziehe ich hier die Schürze an? Wir hatten Gebet vorm Gottesdienst und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich bin für meine Predigt nicht richtig angezogen. Und dachte ich, Herr, okay, was soll ich machen? Und dann kam der Impuls, zieh dir einfach eine Schürze an und alles ist gut. Genau, in der Vorbereitung zu dieser Predigt hatte ich irgendwie so einen Teppich vor mir und dann habe ich dieses Bild im Internet gefunden und fand, dass es irgendwie passte. Für mich, also ich möchte nämlich so einen Faden aufnehmen, den ich so irgendwie empfunden habe, der so in den letzten Wochen gestrickt oder gewebt wurde. Also wir haben uns in den letzten Wochen ja mit einer Lehrreihe zum Thema Heiliger Geist beschäftigt und dann kam noch die Predigt über die Jahreslosung dazu und dann hat Frank uns letzte Woche von einem beeindruckenden Propheten, nämlich dem Jesaja, erzählt. Und das passte für mich alles irgendwie so zusammen. Ja, der Heilige Geist gibt den Menschen Eindrücke, gibt den Menschen Visionen und die so in unsere Zeit hineinreichen. Was mich so richtig gepackt hat letzte Woche war dann, dass Gott zu Jesaja 700 Jahre gesprochen hat, bevor das passierte, was passieren sollte. Ich meine, 700 Jahre, also das ist schon eine extrem lange Zeit. Und zwar lesen wir da in Jesaja 40, Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Diese Prophetie bezog sich ja auf Johannes den Täufer, der dann eben 700 Jahre später auftrat und der dazu bestimmt war, Jesus vorne weg zu gehen und den Weg für Jesus zu bereiten. Was auch noch für mich in diesen Teppich passte, ist, dass wir ja nächste Woche hier keinen Gottesdienst haben, sondern alle zusammen in die Michaelsgemeinde hoffentlich gehen, wo die Versöhnung gefeiert wird zwischen den evangelischen Kirchen und zwischen den Täufergemeinden, weil, das hat Frank ja letzte Woche so ein bisschen erläutert, wurde es Jahrhunderte lang, wurde die normale Säuglingstaufe praktiziert und dann gab es eine Zeit, wo 1525 ein katholischer Priester sagte, hey, ich spüre aber, ich möchte mich jetzt groß taufen lassen, weil erst jetzt kann ich mich zu Jesus hinwenden. Und das hat die damals katholische Kirche so verwirrt. Und auch in dieser Reformation um Luther herum, die wollten das alle nicht. Die wollten an ihrer Kindertaufe festhalten, dass diese Leute sehr, sehr verfolgt wurden bis hin zum Tod. Also viele wurden getötet. Und jetzt über die letzten 500 Jahre hat man praktisch daran gearbeitet und hat miteinander gesprochen. Und was jetzt aber rausgekommen ist, das feiern wir also nächsten Mittwoch in der Michaelsgemeinde abends und nächsten Sonntag mit einem großen Gottesdienst. Genau, und weil das jetzt bevorsteht und weil auch eben dieses Ereignis zu dem passt, womit wir uns schon die letzten Wochen beschäftigt haben, war es mir dann irgendwie so logisch, dass ich dachte, heute muss es um Johannes den Täufer gehen. Genau, ich habe da auch ein nettes Bild. Natürlich weiß man nicht genau, wie er aussah. Ich habe 4 Punkte zu dieser Predigt. Das sind die folgenden. Einmal seine Geburt, sein Auftrag, seine Herausforderungen und sein Tod. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, war Johannes der Täufer der Sohn von Zacharias, einem Priester, und von Elisabeth, die von Aaron irgendwie eine Nachfahrin war. Und Johannes wurde geboren, als die beiden ja schon sehr alt waren. Wir lesen im Lukas 1, dass eines Tages der Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete und da so Opfer geopfert hat. Und dann sah er plötzlich neben diesem Räucheraltar einen riesengroßen Engel stehen. Und der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Der Engel hat dann noch ganz viel über den Auftrag erzählt, wozu Johannes eigentlich kommen wird. Da komme ich gleich noch zu. Aber ich möchte kurz bei dem Satz stehen bleiben. Gott hat dein Gebet erhört. Ja, das Gebet von Zacharias und Elisabeth. Und Zacharias stellt jetzt dem Engel die Frage und sagt, hä, woran soll ich das jetzt erkennen? Wir beide sind schon so alt. Und daran merkt man einfach, dass das kein aktuelles Gebet mehr war. Ja, der Zacharias hat in dem Moment nicht mehr gebetet, Herr, schenk uns ein Kind. Der hatte den Glauben komplett daran verloren. Sonst wäre er nicht so überrascht gewesen, dass der Engel jetzt kommt. Ich glaube, es war viele Jahrzehnte her, dass er dieses Gebet, Herr, schenk uns ein Kind, gebetet hat. Und ich finde einfach beeindruckend, dass Gott das Gebet nicht vergessen hatte, sondern zu seinem Zeitpunkt erhört hat. Und das tröstet mich, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einige Gebetsanliegen, für die ich tatsächlich schon Jahre bete. Und immer mal wieder verliere ich den Mut und denke, das wird wahrscheinlich nichts mehr in meinem Leben. Aber ich möchte einfach dranbleiben, weil ich glaube, dass Gott jedes Gebet hört, was wir aussprechen. Jetzt kommen wir schon zu seinem Auftrag. Was war der Auftrag von Johannes? Das sagt auch der Engel eigentlich gleich zu dem Zacharias. Das lesen wir in Lukas 1, Vers 15 bis 17. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Er wird das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Wow, das ist ein krasser Auftrag, finde ich, den schon der Vater von Johannes für ihn sieht, ja, viele Jahre vorher. Also er wird schon von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wie wunderbar. Er soll das Kommen von Jesus vorbereiten, er wird dafür sorgen, dass Väter und Kinder, dass Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und ja, die Menschen sollen einfach bereit sein für Jesus Christus. Ich habe dann gedacht, okay, was hat das mit uns zu tun? Wenn du jetzt, egal ob du Mama bist oder Papa oder Single oder wer auch immer, die wenigsten von uns haben wahrscheinlich einen Engel, eine Engelsbegegnung gehabt, die zu uns gesagt hat, tu dies oder das ist dein Auftrag, mach das jetzt. Aber ich glaube persönlich, dass jeder Mensch und auch deine Kinder, dass wir einen speziellen Auftrag im Leben haben. Und viele von uns sind auf der Suche, Herr, was soll ich tun? Was ist das, was du durch mich tun möchtest? Und der Johannes wurde genannt, Johannes der Täufer. Ja, das war seine große Aufgabe. Er hat auch noch gepredigt, kommen wir gleich noch zu. Und jetzt können wir uns auch fragen, wofür stehen wir? Ich habe jetzt mal ein paar Namen genommen, die ich jetzt nicht so kenne. Wenn du doch da bist, dann vielleicht war es prophetisch, keine Ahnung. Aber vielleicht bist du Martin der Wahrhaftige. Ja, du bist jemand, der wirklich die Wahrheit sucht, die Wahrheit redet und wahrhaftig leben möchte. Oder du bist Sabine, die Treue. Die Menschen spüren das einfach. Du bist Jesus treu, du bist im Leben treu, du willst nah an Gott sein. Oder du bist der oder die Barmherzige. Ja, was ein wunderbarer Dienst an Menschen. Oder du bist die Mutige. Ja, also Mutige voran. Oder du bist der Weise. Johannes, Klaus, Elsbeth, die Weise. Oder der Tatkräftige. Ja, ich glaube, jeder von uns hat irgendetwas, wo einfach was in dir schlägt, wo du sagst, hey, das ist meins. Und ich muss nicht auf das des anderen gucken, aber das, was in mir ist, das darf ich zur Ehre Gottes einsetzen. Im Lukas-Evangelium, und interessanterweise nur an der Stelle, wird genau beschrieben, wann Johannes eigentlich seinen Dienst angefangen hat. Das steht in Lukas 3, als der Kaiser Tiberius in seinem 15. Jahr regierte. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Wir wissen ja, wie Johannes dort lebte. Der war mit so einem Kamelhaar, Mantel bekleidet, deswegen wollte ich mich auch nicht so schick machen. Und er hatte wilden Honig gegessen und Heuschrecken. Und da lebte er so vor sich hin und ich denke, die Eltern hatten ihm erzählt, Gott hat einen Auftrag für dich, aber ihm war noch nicht so klar, ja wie und wann und wie geht das eigentlich los? Und dann steht hier, das Wort Gottes geschah zu ihm. Wir wissen jetzt nicht, hat Gott in sein Herz gesprochen, kam eine Stimme vom Himmel, wie war dieser Zeitpunkt? Aber irgendwie wusste Johannes das. Er wusste, da gibt es ein Go, jetzt ist die Zeit in Auftrag anzufangen. Jetzt ist es Zeit, rauszugehen und den Leuten zu sagen, tut Buße, denn Jesus Christus wird kommen. Und da dachte ich, da können wir auch die Brücke zu uns schlagen. Vielleicht hat Gott auch schon zu dir gesprochen, wegen einer Sache, wo du noch zögerst und zaghaft bist und denkst, wow, soll ich wirklich den Mut aufbringen? Soll ich das wirklich tun, das, was ich eigentlich vielleicht sogar schon jahrelang auf dem Herzen habe? Und ich finde das sehr, sehr schön, dass wir Gott immer wieder bitten können. Der weiß, wie zaghaft verzagt, wie ängstlich wir sind. Und bitte doch Gott, dich mit seiner Kraft auszurüsten, dir vielleicht auch nochmal zu begegnen und dich nochmal zu ermutigen. Weil Gott wird nicht müde, immer wieder das Gleiche zu sagen und uns immer wieder zu ermutigen. Was tat nun Johannes noch genau? Was gehörte alles zu seinem Auftrag? In Matthäus 3, Vers 2 lesen wir, dass er laut zu den Menschen sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ein paar Verse weiter steht dann: Viele Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa und der Gegend entlang des Jordan kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Aber das ist mir jetzt bei der Vorbereitung eigentlich zum ersten Mal so klar geworden, dass er nicht nur taufte, sondern auch richtig weise Ratschläge hatte. Das fand ich so schön zu sehen. Da wollten nämlich die Menschen wissen, was sollen wir denn tun? Und Johannes antwortete: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Dachte ich, wow, vielleicht ist das auch etwas für dich heute. Vielleicht hast du viel und siehst irgendwo Menschen in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft, die wenig haben. Dann teile gerne mit ihnen und es gibt keine größere Freude, als was abzugeben. Und dann kamen auch noch andere, Zolleinnehmer werden hier genannt, die sich taufen lassen wollten. Und sie fragten: Lehrer, und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an: Verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun, erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht, unterpresst niemanden. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Das ist stark, oder? Mich hat das jetzt in der Vorbereitung sehr, sehr begeistert. Da habe ich gedacht, okay, ja, man sieht, der ist schon von vornherein mit Heiligem Geist erfüllt, sonst hätte der solche klugen und weisen Antworten nicht geben können. Ja, jetzt fragten sich natürlich die Menschen, ist das jetzt nicht schon der Messias, der uns verheißen wurde, der tritt so vollmächtig auf, der tauft, der predigt, der hat kluge Ideen. Und da sagt Johannes aber ganz klar: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht mal wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Natürlich spricht er hier von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und es ist dann auch der Höhepunkt, finde ich, des Wirkens im Leben von Johannes, als dann tatsächlich Jesus zu ihm kommt und sich von ihm taufen lässt. Johannes sagt: Hey, ich kann dich doch nicht taufen, ich müsste eigentlich von dir getauft werden. Aber Jesus sagt: Doch, es soll so geschehen, mach das bitte einfach. Und wir kennen alle diese bekannte Stelle, als dann Jesus getauft war, da öffneten sich die Himmel und da kam der Heilige Geist wie so eine Taube auf den Jesus und dann kam diese Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und im Johannesevangelium sagt Johannes im ersten Kapitel: Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir: Du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihm bleibt. Dann weißt du, dass er es ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also Johannes hatte schon vorher gewusst, da wird einer kommen. Ich habe mich natürlich gefragt, aber kannten die sich nicht eigentlich? Aber ja, da steht, dass sie sich theoretisch nicht kannten. Die Frage werde ich im Himmel dann nochmal stellen: Warum kanntet ihr euch nicht, wo eure Mütter sich gut kannten? Genau, aber Johannes' Auftrag war ganz klar, die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Und durch seine Predigten erkannten die Menschen, dass sie durch ihr sündiges Verhalten eben weit von Gott entfernt waren. Er hatte das als Auftrag, dass seine Predigten die Leute wachrütteln sollten. Sie durften dann ihre Schuld bekennen und wurden durch die Taufe reingewaschen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich besonders berührt hat. Ja, das waren die Herausforderungen von Johannes. Also Johannes hatte wie kaum jemand von uns sehr starke Herausforderungen. Es lag natürlich auch damit zusammen, dass er sehr mutig war und sehr unverblümt die Wahrheit ausgesprochen hat. Und Da gab es ja die Situation, dass der König Herodes, der damals König war, der war wohl irgendwie nicht zufrieden mit seiner Frau und fand dann die Frau von seinem Bruder viel attraktiver und hat sich die genommen, ich denke mal irgendwie mit Einverständnis von dieser Frau, hat die auch einfach geheiratet und der Johannes hat gesagt, oh, ist nicht, geht nicht. Du hast dir die Frau genommen, die dir nicht gehört, ist nicht in Ordnung. Darüber waren dann der Herodes und auch seine Frau so sauer, dass sie ihn ins Gefängnis geworfen haben, den Johannes. Und jetzt gab es schon eine längere Zeit, wo er dort saß und er hörte von immer mehr Wundern und Heilungen von Jesus. Und ich glaube, es gab immer noch Männer, die ihm zur Seite standen, also seine Jünger. Und davon hat er dann jetzt zwei zu Jesus geschickt und sagt oder lässt ausrichten, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Ja, das fragt jetzt Johannes, oder die Jünger fragen das im Auftrag von Johannes. Und da habe ich gedacht, wie konnte es sein, dass Johannes so eine Frage stellt? Ja, das macht doch ein bisschen stutzig. Er hatte doch, als Jesus kam, da hat er zu den Leuten gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und jetzt stellt er diese Frage, warum ist er sich plötzlich nicht mehr sicher? Wie kann das sein? Die Jünger von Johannes waren jetzt bei Jesus angekommen und Jesus antwortet und sagt, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wow, da habe ich gedacht, was mag Johannes jetzt wohl gedacht haben? Ist das jetzt die Antwort, die er sich gewünscht hat, die ihn getröstet hat? Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht dachte, Jesus, du heilst Kranke, du tröstest die Mühseligen. Hey, ich sitze im Gefängnis, ich bin hier, ich bin doch dein Freund. Ich bin einsam, ich bin allein, ich bin verlassen. Warum interessierst du dich nicht für mich? Können wir diese Gedanken und Gefühle nachvollziehen? Ich glaube, dass alle von uns Zweifel kennen. Gestern waren wir uns noch sicher, Gott ist gut, er ist bei mir, er hat mein Leben in der Hand, er hat mir vielleicht eine tolle Segnung gegeben. Und am nächsten Tag passiert dann plötzlich was Unerwartetes und wir stellen Gott in Frage. Wir denken, was ist jetzt los? Ich kapiere es nicht. Herr, wo bist du? Und wir gehen einfach durch dunkle Täler. Also ich glaube, Johannes hätte sich sehr gefreut, wenn Jesus gesagt hätte, halt noch ein bisschen durch, ich bin auf dem Weg, ich komme und befreie dich. Aber das passierte nicht. Punkt. Es passierte nicht. Und ganz interessant ist, als die Jünger dann wieder zurück zu Johannes gegangen sind, da redet plötzlich Jesus über Johannes und sagt, dass er mehr als ein Prophet ist, dass er sein Wegbereiter ist und dass es von allen Menschen, die geboren wurden, keinen größeren als Johannes gibt. Wow, finde ich nochmal, ehrlich gesagt, eine Klatsche. Wie passt das zusammen? Der heilende Herr Jesus Christus und der leidende Johannes. Ich finde, es passt nicht zusammen. Und Jesus hält diese Spannung aus und mutet es auch Johannes zu. Wenn du und ich, wenn wir uns in so einer Situation vorfinden, wo wir auch die Welt nicht verstehen, wo wir denken, das kann doch jetzt gerade nicht sein. Herr, siehst du mich nicht? Hast du das etwa zugelassen? Warum muss ich das jetzt durchleiden? Dann ist es total schwer und es gibt keine Antwort, aber ich finde trotzdem, dass diese Geschichte uns ermutigen kann, nicht zu verzweifeln, weil Johannes musste das auch durchleiden. Und wir dürfen einfach vertrauen, dass es einen ganz großen Plan gibt, einen großen Teppich, den Gott webt, wo wir eingewebt sind, auch wenn wir leiden und die Welt nicht verstehen. Die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Jetzt kommen wir zu seinem Tod. Johannes sitzt jetzt schon ziemlich lange im Gefängnis und da passiert etwas. Der König Herodes hat ein großes Fest und lässt die Tochter von seiner zweiten Frau auf dem Fest tanzen. Die tanzt wohl so toll, dass er sehr, sehr begeistert ist und sich da hinreißen lässt und sagt, wow, das hat mir so gefallen, du kannst dir wünschen, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreichs gebe ich dir. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet, was sie alles hätte haben können. Dieses Mädchen war sehr mit ihrer Mama verbandelt und ist dann zu ihrer Mutter gegangen und hat gesagt, Mama, was soll ich mir denn wünschen? Und dann sagt diese eiskalte Frau, bitte um den Kopf von Johannes, den Täufer. Als das der König hört, will er das eigentlich nicht erfüllen, weil er respektiert Johannes. Er schickt dann aber doch einen Henker ins Gefängnis, der köpft den Johannes und dann wird der Kopf auf einem Tablett herbeigebracht. Ich finde, es ist so unfassbar, wie das Leben von Johannes hier endet. Und ich glaube auch, das Leben von dem Mädchen findet hier einen tragischen Wendepunkt. Ich glaube, die konnte nicht mehr die gleiche sein bis zum Ende ihres Lebens. Und jetzt können wir uns fragen, hat Gott denn hier einen Fehler gemacht? Hat er den Johannes irgendwie übersehen oder vielleicht sogar fallen gelassen? Ich muss sagen, so fühlt es sich tatsächlich an. Aber wenn man die ganze Geschichte kennt, dann weiß man, dass das Leben und Sterben von Johannes zu Gottes großem Plan gehörte. Dass Johannes eingewebt war in diesen großen Heilsteppich. Johannes hatte einen Auftrag, den er angenommen und ausgeführt hat. Und auch der Gegenwind, der ihn anblies, hat ihn nicht davon abgehalten, gehorsam zu sein. Gott zu dienen. Wir, die wir jetzt 2000 Jahre später leben, sind von seinem Lebenszeugnis sehr stark ermutigt. Und wir denken dann, oh ja, der große Johannes, aber er war auch nur ein Mensch. Mich persönlich drängt sein Vorbild zur Hingabe an Jesus, das muss ich ehrlich sagen. Weil eigentlich durch seinen Tod hat er auch wieder den Tod überwunden. Weil es konnte ihn dann wieder nichts von Gott trennen. Und ich glaube, die Angst vor dem Tod ist das, was uns am allermeisten zurückhält. Ja, ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich sehr stark mit Ängsten zu tun. Und dann habe ich mich mal hinterfragt und habe gedacht, okay, ich hatte immer so Angst, dass ich so Krankheiten bekomme. Und dann habe ich mich hinterfragt, habe ich gedacht, was ist denn deine schlimmste Angst? Und da dachte ich, okay, ja, dass ich da mal irgendwann dran sterbe. Schneller, also früher als vielleicht mit 70, 80. Und das, als ich das dann mal auch so in der Seelsorge durchgegangen bin und gesagt habe, okay, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass ich sterbe. So what? Ja, so what? Dann bin ich sofort bei Jesus. Ich muss mir es immer wieder sagen, weil ich möchte auch noch leben. Aber das Schlimmste, was uns passieren kann, wir sterben und sind sofort bei Jesus. Und ich glaube, diese Panik brauchen wir nicht zu haben. Und die muss uns auch nicht davon abhalten, Gott zu dienen oder Schritte zu gehen. Heute fröhlich zu sein und morgen kann, weiß ich nicht, was passieren. Aber wir dürfen immer in dieser festen Zuversicht sein, Gott hat alles in der Hand. Und der Johannes, das war mir noch so ein Bild, der hat sich nicht mit den Annehmlichkeiten der Welt kuschelig eingerichtet, sondern er hatte den klaren Fokus auf Jesus Christus und darauf Menschen die Botschaft zu predigen. Und er musste die Konsequenzen und die Verfolgung hinnehmen. Und das berührt mein Herz. Und zum Schluss frage ich uns einfach, wollen wir uns auch in diesen Teppich einweben lassen? Weil du kannst Gott dein Herz hinlegen und kannst sagen, ja Herr, mir geschehe, ich bin deine Magd. Oder wie der Jesaja sagte, hier bin ich, sende mich. Das kann ich sagen oder ich kann neben dem Teppich laufen und mich nur um mich und mein Haus und meine Sicherheit kümmern. Dann bin ich aber nicht da drin, ja? Dann bin ich außen vor. Ich habe das echt in der Hand zu sagen, nein, ich will mich ganz in Gott fallen lassen und will ganze Sache mit ihm machen oder ich bin außerhalb und verpasse das Wichtige. Zum Schluss habe ich zwei schöne Verse aus Hebräer gefunden. Ich habe sie jetzt mal in Hoffnung für alle. Genau, ich lese sie einmal vor und wer möchte, kann die dann nochmal mit mir zusammenlesen. Da wir nun so viele Zeugen, wie Jesaja, wie Johannes und wie andere, des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vielleicht magst du das mit mir nochmal lesen, vielleicht magst du auch dazu aufstehen, aber das kannst du selbst entscheiden, im Sitzen oder im Stehen, wie du willst. Wir lesen noch einmal. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Kampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Amen.